Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Sie gehen zum Friedhofsmeister auf dem Friedhof, sagen Sie, hätten Interesse, eine denkmalgeschützte Grabanlage, die im Moment herrenlos ist, zu übernehmen, ehrenamtlich. Und dann wird er Ihnen verschiedene Grabanlagen zeigen.
Das ist eine Möglichkeit, die Menschen an den Friedhof wieder heranzubringen und zu sagen, guckt mal, ihr könnt für unsere Kultur was tun. Ihr könnt hier mit auch teilweise wenigen Mitteln was erhalten, was erhaltenswert ist.
Nein, es muss nicht unbedingt ein Engel sein. Es gibt auch Grabsteine mit Bronzerelief, Marmorsäulen, Granitstelen, Mausoleen. Die Vielfalt ist groß, auch was die Maße angeht. Die Rede ist von historischen Grabmalen, die unter Denkmalschutz stehen und deren Bausubstanz von Jahr zu Jahr verloren geht, die vom Verfall bedroht sind, die aber gerettet werden können, auch wenn die Friedhofsverwaltungen und Kommunen oftmals nicht die nötigen finanziellen Mittel dafür haben. Rettung ist möglich mit Hilfe sogenannter Grabpaten, also Menschen, die die Pflege und, wenn erforderlich, die Kosten der Restaurierung eines solchen Grabmals übernehmen, um sich gegebenenfalls dort später selbst bestatten zu lassen, was in den betreffenden Städten im Einzelnen jeweils unterschiedlich geregelt ist. Das ist unser Thema heute im Wochenendjournal. Grabpatenschaften, letzte Ruhe an historischer Stätte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolf Rentschke.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.
Unterwegs auf dem Hauptfriedhof Frankfurt am Main. Es ist ein Sonntag, Mitte September, Tag des Friedhofs. Eine deutschlandweite Angelegenheit. Der Leiter des Friedhofs, Norbert Schuster, bietet eine Führung zu den Patenschaftsgräbern an. Im Vergleich zu den anderen Führungen an diesem Nachmittag, etwa zu den Themen berühmte Persönlichkeiten oder bekannte Grabstätten, sind hier nur wenige Teilnehmer dabei. Seit 1997 gibt es in Frankfurt diese Möglichkeit, dass Privatpersonen eine Patenschaft übernehmen können für künstlerisch und historisch wertvolle Grabstätten, für die kein Nutzungsrecht mehr besteht. Denn normalerweise, sagt Norbert Schuster gleich zu Beginn, wird der Grabstein dann entfernt, es sei denn, er steht unter Denkmalschutz.
So, von diesen rund 1000 Gräbern, die wir haben, sind ungefähr 500 Gräber frei. Frei, das heißt, da ist kein Pate da, da ist kein Nutzungsberechtigter da. Und dann müssten wir die Stadt, sich eigentlich um den Erhalt kümmern. Und dann sehen Sie, wie schnell das hier passiert. Ja, der Efeu. Efeu ist hier ganz häufig in der Pflanzung drin. Und der Efeu hat halt die Eigenschaft, immer wieder hochzuwachsen, wenn er irgendwo eine Gelegenheit hat. Und So sehen Sie, dieser Grabstein wird irgendwann, wenn da keiner aktiv wird, irgendwann mal in der Natur verschwinden quasi. Ja, denn dann sieht man gar keinen Grabstein mehr. Und diese Problematik, diese vielen Gräber, für die wir eigentlich gar keine Zeit haben, kein Personal haben, die in Ordnung zu halten, da wurde dann die Idee der Patenschaft geboren, dass man sagt, hier, da gibt es doch bestimmt Bürger in Frankfurt, die sich für solche denkmalgeschützten Grabsteine interessieren. Ja, die pflegen dann das Grabbeet, die pflegen dann den Stein, machen ihn sauber, gucken zu, dass er Efeu nicht hochwächst. Ja. Und wir, wie die Stadt, geben als Dankeschön quasi dann an den Paten ein kostenfreies Nutzungsrecht, wenn er sich selber oder jemand aus der Familie dort bestatten lässt.
Es ist ein Geben und Nehmen, meint Norbert Schuster. Die Arbeit, also die Pflege des Grabes auf der einen Seite, die ja auch Freude machen kann, und wofür man dann andererseits hier in Frankfurt die kostenfreie Nutzung des Grabes im Todesfall erhält.
Wir haben helle Situationen, wo man schön auch Blumen pflanzen kann. Wir haben auch eher schattige Plätze, wo man dann also ganz andere Pflanzen auswählen kann. Da haben wir nachher auch ein gutes Beispiel.
Gibt aber das Friedhofsamt oder das Denkmalamt vor, wie man das ungefähr anlegen soll oder muss?
Die Anlage an Pflanzen unten wird vom Denkmalamt nicht reglementiert. Mhm. Dass sie sagen, nee, sie müssen unbedingt, was weiß ich, vor 100 Jahren waren, was weiß ich, Geranien, das Übliche, sie müssen jetzt auch wieder Geranien pflanzen oder sonst was, das sagt das Denkmalamt nicht. Was sie nicht dürfen, die können nicht sagen, oh, der Stein, die Beschriftung, das ist ja der ganz falsche Name, ich habe einen ganz anderen Namen. Sie können nicht einfach sagen, hier den Namen machen wir, meißeln wir jetzt weg. Der Stein muss so erhalten bleiben, wie er ist. Das ist immer wieder so ein Aspekt, den man bedenken muss. Man steht eigentlich quasi dann immer, wenn man auch da jemanden dann aus der Familie bestatten lässt, da steht dann vielleicht groß Müller drauf. Dieses Müller bekommt man nicht weg. Das ist nun mal da. Also damit muss man, das muss man akzeptieren.
Aber ich kann ein kleines Schildchen anbringen.
Alles, dass ich ja, Schildchen anbringen, das ist schon eine Frage. Das muss dann mit dem Denkmalamt geklärt werden.
Eine Möglichkeit, vor das alte Grabmal, dessen Inschrift erhalten bleiben muss, einen kleinen Stein liegend anbringen. Dann kommt aus dem Kreis der Teilnehmer die Frage, ob auf den historischen Gräbern auch eine Urnenbestattung möglich sei. Selbstverständlich, sagt Norbert Schuster, und erwähnt, dass hingegen eine Sargbestattung problematisch werden könnte, weil dafür mehr Platz in der Erde benötigt wird und beim Ausbaggern möglicherweise das Wurzelwerk der Bäume beschädigt werden könnte, späteres Umkippen nicht ausgeschlossen. Dann kommen wir auch an ein Grab, dessen Pate mit bei der Führung ist. Ein Grabmal mit engelsähnlicher Figur aus Marmor, die ihm, er heißt Helmut Ehescheid, so gut gefallen hat, dass er vor 10 Jahren schon das Grab übernommen hat. Er holt Fotografien hervor, auf denen zu sehen ist, in welchem Zustand das Grab war, ganz grün vom Moos.
Da hat man nicht viel Arbeit, wie nur mit der Bürste und mit Wasser zu arbeiten. Wenn man das regelmäßig macht, dann bleibt die auch so schön weiß wie jetzt. Man könnte sie natürlich auch mit dem Dampfstrahler abstrahlen, aber dann wird sie so weiß wie eine Kloschüssel und dann ist nicht immer die Frage, ob das jetzt noch schön ist, weil diese Patina, die Sie jetzt sehen, die hat auch was für sich und da die Figur sehr alt ist, hat die Oberfläche natürlich auch schon gelitten. Das heißt, der Marmor ist nicht mehr so schön. Hier sieht man noch so ein bisschen, wie der Marmor eigentlich aussehen sollte, nämlich schön glatt und glänzend. Aber hier sieht man schon, der hat dann auch schon Material verloren.
Ein- oder zweimal die Woche kommt er hierher, für ihn eine Art meditative Arbeit, die Figur zu reinigen und sich auch um das Beet zu kümmern, das überwiegend mit Farren bepflanzt ist. Doch nicht jeder versteht, warum er so etwas tut, auch wenn er noch offen lässt, ob das Grab einmal der Ort seiner eigenen Bestattung werden wird.
Die Angehörigen, die sehen das zum Teil skeptisch. Also meine Partnerin zum Beispiel hat sich damit erstmal gar nicht abfinden können, dass man, damals war ich noch unter 50, ja, wie kann man nur, wieso denn nur? Aber da ich selbst auch noch in der Altenpflege arbeite, setzt man sich sowieso mit Tod und Sterben auseinander und hat da einen anderen Bezug dazu, ja. Und deshalb ist es auch für meine berufliche Situation interessant, wenn man dann im Beruf wieder sterbende Menschen sieht, dann kann man auch besser mit umgehen, wenn man selber auch so eine Art Ritual hat, mit dem Thema umzugehen.
Wir gehen weiter, nicht nur auf den breiteren Hauptwegen, die von den meisten der Friedhofsbesucher benutzt werden, weil sie, wie Norbert Schuster weiß, oft Angst haben, sich zu verlaufen. Aber gerade an den etwas versteckteren Nebenwegen stehen die kleineren Grabmale, die auch für eine Patenschaft in Frage kommen. Man muss sich nur in Ruhe umschauen.
Wir haben jetzt keinen Katalog. Weil die Frage kam auch schon, habt ihr denn einen Katalog, dass man im Katalog blättern und sagen kann, hier, das, da möchte ich jetzt die Patenschaft übernehmen. Das haben wir nicht, weil eine Patenschaft ist ja nicht nur der Stein, man muss ja auch das Umfeld sehen. Ist es ein kleiner Weg, ist es ein großer Weg, wie ist die Nachbarschaft, ist es hell, ist es dunkel? Ja, das kann man eigentlich nur, wenn man, sag ich mal, über den Friedhof läuft, einfach so über die Wochen, über die Monate gar, ja, und überlegt hier, gehe ich mehr in den alten Teil, das ist ja Richtung Graf Beilstraße, das ist der ältere Teil, oder gehe ich hier so mitten rein, hier ist es ruhiger. Ja, da muss man einfach spazieren gehen und irgendwann sieht man ein blaues Schild. Blaues Schild sind ja diese denkmalgeschützten Grabstätten und der Stein gefällt einem, die Lage sagt einem zu. Ja, manche wollen am Hauptweg, die wollen, dass da ein bisschen Verkehr ist, dass sie nicht so ganz allein sind. Und andere wollen gerade möglichst in der Sackgasse ganz hinten, ganz versteckelt ein Grab haben.
Also, man muss aber nicht Frankfurter sein, man kann auch Offenbacher.
Ja, absolut.
Da
sind wir mittlerweile ganz offen. Also auch die Offenbacher können hier eine Patenschaft übernehmen.
Das Lachen hat seinen Grund, denn in der Gruppe ist auch ein Ehepaar mit dabei, das im benachbarten Offenbach wohnt und schon seit einer Weile mit einem historischen Grab hier in Frankfurt liebäugelt.
Haben schon ein, zwei Gräber, wo wir sagen, das wäre eventuell denkbar, das zu machen.
Und wie kommt es zu diesem Wunsch oder Bedürfnis?
Einfach erstens einmal, um so alte, schöne Grabmäler zu erhalten, finde ich wirklich sinnvoll und schon toll. Ja. Dann gefällt uns der Friedhof hier, also rein vom Baumbestand. Das sind eigentlich so mit die Hauptgründe.
Ist ganz entgegengesetzt dem Trend, dem Allgemeinen, hin zum eher anonymen Rasenkram.
Ja, aber wir bevorzugen eine Erdbestattung, beide. Und anonymes Grab wird für uns eigentlich nicht in Frage kommen.
Ich nehme an, Sie teilen die Meinung Ihres Mannes, dass so etwas für Sie in Frage kommt. Warum?
Ja, erstens, weil ich es hier schön finde und um einen schönen Grabstein zu erhalten. Also meine Eltern liegen ja hier und in dieses Grab möchte ich nicht, weil das auf dem neuen Teil ist.
Und das, was Sie heute an Informationen bekommen haben, hat Sie eher nicht abgeschreckt?
Nein, im Gegenteil. Also ich würde dann schon so ein altes Grab lieber bevorzugen. Also pflegen jetzt, solange man es noch kann.
Also Sie werden auf jeden Fall wieder herkommen und dann Ausschau nach geeigneten Gräbern
halten. Auf jeden Fall, ja.
Von Frankfurt nach Hamburg. Der Name des nördlich gelegenen Stadtteils Ohlsdorf ist auch der Name des dortigen Hauptfriedhofs. Ja, sagt Lutz Rehkopf, als Leiter der Unternehmenskommunikation für alle Friedhöfe der Stadt zuständig, es gibt hier einen Katalog, in dem die denkmalgeschützten Patenschaftsgräber aufgelistet sind. Der ist freilich unter Verschluss und er kommt am Tag meines Besuchs nicht dran. Es ist Feiertag in Hamburg. Wir sind die einzigen Personen im Gebäude. Aber der PC auf seinem Schreibtisch ist ja auch eine Möglichkeit.
So, die sind durchnummeriert nach Seiten. Ich mache einfach mal den ersten auf. Gucken, was wir da zu sehen kriegen.
Es dauert ein bisschen, aber dann öffnet sich das Verzeichnis und zeigt als erstes einen historischen Grabbrief von 1900, dann die erste Grabstätte, Ziffer 001.
Hier steht Kapelle 1, also es ist Kapellenbereich 1, Friedhofsgärtnerei 1, dann die Maße, Höhe 1,36 Meter, Breite 72 cm, Tiefe 26 cm, Material Sandstein, Schrift Bleischrift. Man sieht hier unten auch auf dem Foto, das abgebildet ist, Hamburg-Motive. Und zwar sieht man den Michel, das Chile-Haus, dann die Jakobikirche und Michaeliskirche habe ich schon gesagt und eine Brückenkonstruktion. Können Sie es erkennen?
Ja.
Hier diese Brücke. Ja. Also es ist ein bisschen verfremdet und das ist eine Kirche, ein Kirchengebäude hier in Hamburg. Ne? Das sind so die Hamburg-Motive und hier unten sehen Sie die Schrift in Blei, Wiemers Heinrich, geboren 1892, gestorben 1959, sodass wir davon ausgehen müssen, dass diese Grabstätte 1959 eingerichtet worden ist.
Der Friedhof Ohlsdorf ist in mehrerlei Hinsicht auf mehreren Ebenen geschützt. Einmal das gesamte Gelände als Gartendenkmal, dann natürlich der Grabmale wegen. Ohlsdorf, 1877 eingeweiht, ist mit einer Fläche von 389 Hektar, mit Laub- und Nadelhölzern, mit Teichen und Bächen, mit 2000 Grabstätten der größte Parkfriedhof der Welt.
Hier stehen 16 Mausoleen im Bestand, also die in den Jahren 1898 bis 1927 auf dem Ohlsdorfer Friedhof errichtet worden sind und auch eine signifikante historische Bedeutung erlangt haben, plus die zahlreichen küssenden Paare, die Engelsdarstellungen, die Abschiedsszenen, die Kinderdarstellungen, die erotischen Figuren, alle die Skulpturen, die man auf dem Friedhof findet oder auch abstrakte Figuren, die es inzwischen seit den 60er Jahren ja als Grabzeichen auf dem Friedhof gibt, die eine gewisse künstlerische, ästhetische Fallhöhe auch mitbringen.
Womit er den kunsthistorischen Wert der erwähnten Grabmale meint, es sind übrigens 200.000 in Ohlsdorf. Das Modell der Grabpatenschaft, sagt Lutz Rehkopf, hat man hier schon praktiziert, noch ehe es ganz offiziell installiert war. Angestoßen von einem Mann, Lutz Rehkopf nennt ihn Kunde, der für seine verstorbene Frau ein Grab suchte und dies in Begleitung eines Friedhofsmitarbeiters.
Und so geschah es auch im Jahre 1990 mit unserem Mitarbeiter Herrn Schönfeld und einem Herrn Rübke. Herr Rübke hatte leider seine Frau verloren. So, und die gingen dann über den Friedhof. Herr Schönfeld zeigte einige recht repräsentative Positionen hier im Umkreis von imposanten Familiengräbern, muss man sagen, wies dann auch auf die leerstehenden Grabstätten hin und erläuterte dann, übrigens Herr Rübke, dieses Grabmal ist abgelaufen sozusagen, das können Sie auch. Das Problem ist nur, dass die Friedhofsverwaltung dieses Grabzeichen nicht abräumen würde. Es handelt sich dabei um ein etwa 7 Meter breites, aus rotem Granit bestehendes Denkmal, also eine Stelenwand, wenn Sie so wollen. Plus 2 ganz wundervolle, überlebensgroße Bronzefiguren mit einer Abschiedsszene. Dargestellt ist eine Frau, die sich noch flehend dem Mann hinterherwendet, der aber schon aus dem Bild sozusagen abgewendet ist und ausgestattet ist mit Pilgerflasche und Pilgerstab. Symbolisch soll das bedeuten, dass wir keine bleibende Stätte auf Erden haben, sondern alle Pilger sind und diese herzzerreißende Abschiedsszene dann irgendwann uns alle mal berühren wird oder betreffen wird. So, und dann meinte Herr Rübke im gleichen Augenblick, dann übernehme ich das, restauriere das Grabzeichen und Sie können es stehen lassen, müssen es nicht abräumen. Meine Frau wird dann hier beigesetzt, wenn ich damit fertig bin. Und das hat die Friedhofsverwaltung für eine derart gute Idee gehalten, dass sie in den anderen Kommunen angefragt hat, die bereits Grabmalpatenschaften praktizieren, um von dem Wissen dieser anderen Verwaltungen zu profitieren. Das sind Frankfurt, Berlin und Köln gewesen in dieser Zeit. München fing auch gerade an mit Patenschaften. Köln vor allen Dingen praktizierte das schon mit gutem Erfolg, holte dann das Wissen ein und schloss eine entsprechend auf diesen Unterlagen beruhende Vereinbarung mit dem Herrn Rübke, die dann eine DIN A4-Seite umfasste, in feinem Amtsdeutsch geschrieben. Und das war die Initialzündung für die Grabmalpatenschaften.
Wie viele sind dem Beispiel von Herrn Röpke inzwischen gefolgt?
Knapp 400. Also seit 1990 bis in diesem Jahr sind es 400, wobei wir im Augenblick nur noch 4 bis 6 Patenschaften pro Jahr vergeben und dies vor allen Dingen an Institutionen.
Ich gehe gerne in einer fremden Stadt, auf den Friedhof, so ein Friedhof hat etwas Gastfreundliches und steht allen offen. Manchem nur für seine Mittagszeit, manchem für die ganze Ewigkeit. Und du hast schnell einen Gesprächspartner getroffen. Insel im Meer der Geschäftigkeit, Blumengarten der Gelassenheit, sinnigerweise von Lebensbaum umgeben. Zeig mir Hochmut und Vergänglichkeit, tröste mich und mach den Blick mir weit für den Wert der Dinge, an denen wir kleben. Jede Grabinschrift und jeder Stein erzählen mir in Gräberlatein von den Unvergessenen, die zu früh entschweben. Jede Plasterblume, die da sprießt, jede Primel, die kein Schwein mehr gießt, kann mir was erzählen von denen, die noch leben. Ich seh mir die Jahreszahlen an, manchmal kommt der früh der Sensemann, manchmal trödelt er herum, der alte Mäher. Geh nur deine Wege, sagt er mir, einmal enden sie doch alle hier, und du siehst ja, die Einschläge kommen näher.
Hamburg und Frankfurt, zwei Friedhöfe, auf denen Grabmale stehen, die mich schon zu einer Patenschaft veranlassen könnten. Wenn einer der genannten Städte mein Wohnort wäre, das aber ist Köln, wo der zentrale Melaten-Friedhof der erste Friedhof in Deutschland war, auf dem Grabpatenschaften möglich waren. Im Jahr 1981 von der damaligen Stadtkonservatorin Hiltrud Kier angeregt. Mit einem Gummihammer schlägt Oliver Dobke mehrmals auf den Stein, denn der sitzt noch immer nicht millimetergenau an der vorgesehenen Stelle. Ohne Erfolg zunächst, und so muss sein Kollege, der den Kran bedient, dieser befindet sich zwischen Führerhaus und Ladefläche des kleinen LKW, diesen noch einmal in Gang setzen.
Guck mal hier, Matthias. Guck mal hier. Wenn ich jetzt drücke, ne? Wenn ich jetzt drücke, ne, muss ich Gewalt anwenden. Ne? Und wenn du jetzt einfach mit dem Kran ein bisschen da reinziehst, ne, dann brauche ich nicht so Gewalt anwenden. Und
es handelt sich um den mittleren Teil eines Grabmals aus Sandstein, knapp 80 cm im Quadrat und 40 cm tief. Oliver Dobke, Mitarbeiter des Steinmetzbetriebs Dunkel, hat ihn restauriert. Auch das kleinere, sogenannte Kappstück, man kann auch Verdachung sagen, wird an diesem Vormittag noch auf den mittleren Stein gesetzt werden, verbunden mit Stahlstiften in 2 Löchern, die zuvor mit Mörtel gefüllt wurden. Das Kreuz, welches das Grabmal zum Schluss krönen wird, liegt auseinandergenommen noch in der Werkstatt. Dort beschreibt Restaurator Oliver Dobke den Zustand des Grabmals, das aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts stammt.
Es war relativ gut in Ordnung. Wir machen kleinere Ergänzungen mit Steinergänzungsmasse. Früher hat man die Ergänzungen mit Natursteinen gemacht, mit kleinen Natursteinblöcken, aber das ist in dem Fall, weil die Ergänzungen nicht so groß sind, nötig. Hier können wir wirklich mit Steinergänzungsmasse arbeiten.
Womit Mörtel gemeint ist. Zuvor musste der Stein natürlich gründlich gereinigt werden, weil er ziemlich mit Efeu zugewachsen, mit Moos und Flechten besetzt war. Schließlich will der interessierte Grabpate das Objekt auch genau begutachten, bevor er seine Entscheidung für eine mögliche Restaurierung trifft, meint Rolf Dunkel, der Inhaber des Steinmetzbetriebs. Etwa 150 Grabsteine hat er mit seinem Betrieb im Laufe der Jahrzehnte auf dem Melatenfriedhof restauriert. Und dies, wie er hinzufügt, nicht immer unter Bedingungen, die er für seine Arbeit wie auch für mögliche Grabpaten als optimal bezeichnen würde. Die grundsätzliche Bereitschaft ist sehr hoch, aber der Amtsschimmel springt schon kräftig in der Gegend herum und hat über Jahre es sehr blockiert, diese Patenschaften antreten zu können. Der Ablauf ist einfach zu lang und oft ist auch das Entgegenkommen nicht sehr groß, dass der Pate sich auch mit dem Denkmal identifizieren kann. Das heißt, dass er auch seinen Familiennamen in entsprechender Form anbringen kann. Denn wir müssen bedenken, es handelt sich um Grabstätten. Und der Sinn einer Grabstätte ist, dass sie dokumentiert, welche Familie, welche Verstorbenen hier ruhen. Und wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, dann treten viele Paten von ihrer Absicht zurück, Denkmäler zu übernehmen, mit der Verpflichtung, sie zu erhalten und sie somit auch für die Stadt Köln als Gesamtbild und als Denkmal sicherzustellen.
Kann man denn sagen oder kann man beschreiben, um was für Leute es sich handelt, die sich für solche denkmalgeschützten Gräber interessieren, wo doch der allgemeine Trend beim Begräbnis in eine ganz andere Richtung geht?
Ja, also es sind in allen Preisspannen und in allen Grabgrößen Leute, die sich mit ihrer Stadt identifizieren, die einfach diesen Friedhof Melaten in erster Linie, aber auch auf anderen Friedhöfen, auch in anderen Stadtteilen sich zu Hause fühlen und somit ein Stück dazu beitragen wollen, dass dieses historische Gesamtbild erhalten bleibt.
So, ne? Also mit diesem Rund, okay. Diese auch von Wallraff entworfene Nummer, und dem Schaukasten und dem Hochkreuz. Und dann haben wir ja hier direkt Prominenz ohne Ende, Wallraff und Richards, ja. Und die Farinas.
In lateinischer Sprache steht über dem Torbogen Funeribus Agrippinensium Sacer Locus. Ins Deutsche übersetzt heißt das für die Leichen Kölns geheiligte Stätte. Hier am alten Haupteingang von Melaten an der Aachener Straße bin ich ein paar Tage später mit Susanne Franke verabredet. Sie hat sich schon immer für die großen Zentralfriedhöfe begeistern können. Und als ihr Lebensweg sie aus dem Ruhrgebiet nach Köln verschlug, wie sie selber sagt, da fand sie das wegen Melaten großartig und war dann erstaunt, dass er gar nicht so prachtvoll war wie etwa Hamburg-Ohlsdorf. Erstaunt auch darüber, dass Melaten in der Stadt Köln keineswegs so große Beachtung fand, wie sie es eigentlich vermutet hatte. Es gab noch nicht einmal einen speziellen Internetauftritt. Den hat sie dann installiert, melaten.de, auch mit der Folge, dass diese Seite sozusagen als offizielle Einrichtung angesehen wird. Dabei ist es ja ein privates Engagement, hinter dem sie und ihre Friedhofsfreunde weiterhin stehen, nicht nur, weil sie der Meinung sind, dass zu wenig getan wird, auch im Hinblick auf die Grabpatenschaften.
Nehmen wir ein Beispiel, weil viele Leute ja denken, Engagement hat auch immer sofort was mit ganz viel Geld zu tun. Wir sind gerade ja an dem wunderbaren Wallraff-Tor mit der lateinischen Inschrift vorbeigekommen und wir haben ja diese Kästen an den großen Eingängen, die Infokästen, da ein Flyer rein für Grabmalpatenschaften zum Beispiel, kostet gar nichts und wäre doch schon eine feine Sache.
Das heißt also, Sie kennen hier auch keine Gräber, die für eine Patenschaft in Frage kommen. Sie könnten mich jetzt nicht zu einem solchen hinführen.
Ich habe keine Liste der Gräber, die Paten suchen, genau.
Und Sie selbst, käme das für Sie in Frage?
Eine Grabmalpatenschaft, ja klar. Für mich mit großer Begeisterung. Mein Mann ist da an dieser Stelle nicht so leidenschaftlich, glaube ich. Der wirkt nicht so, als ob er jetzt gerade sich ein Grab suchen möchte. Für mich persönlich ist das eine schöne Sache, weil es geht ja da um schützenswerte Orte. Und ich habe nicht so viel Geld, dass ich jetzt eine große Restaurierung mit einem Fachmann machen könnte. Aber es gibt auch Patenschaftsgräber, wo es also nur so ein bisschen kümmern braucht. Ne? Ich sag mal, zugespitzt gucken nach dem Sturm, ob es umgefallen ist und ein bisschen Pflege, die ich mit einem Fachmann abstimme. Und das finde ich schön. Das finde ich schön und konstruktiv, weil der Tod zum Leben gehört und damit auch ein Friedhof und ein Grab.
Und nicht automatisch dann als Grab für ihre eigene Bestattung oder nur als Pflegeobjekt?
Nö, ich würde dann auch dahin wollen. Würde dann auch da zu liegen kommen wollen. Es ist ja so, dass bei dem Patenschaftssystem man eine solche Auswahl trifft und mit Fachleuten die Pflege oder eben eventuell Restaurierung abstimmt. Also, ne, damit das denkmalschützerisch auch ein sinnvolles Handeln ist.
das dann kostenfrei ist, also man zahlt keine Miete. Und wenn man dort ruhen möchte, dann laufen die normalen Friedhofsgebühren. Genau.
Welchen Stellenwert hat das für Sie, für Ihren Förderverein auf Ihrer Website, wo Sie sich ja mit anderen Aspekten auch beschäftigen? Welchen Stellenwert hat dieses spezielle Thema Grabpatenschaft? Ist das zu wenig bekannt? Sollte das mehr bekannt werden? Sie haben das ja schon angedeutet.
Ich finde, es könnte deutlich bekannter sein. Und eben, ich glaube auch, dass das relativ kostenarm zu machen ist, das Thema bekannter zu machen, über Aushänge oder eine Liste auf der Website, das glaube ich schon. Und der Förderverein Melaten befindet sich gerade nah an seiner ersten Patenschaft und hat auch schon eine zweite angedacht.
Nun ist Melaten zwar der Zentralfriedhof von Köln, aber er ist auch nur einer von insgesamt 55 Friedhöfen in der Stadt. Und das Thema Grabpatenschaft ist nur eines von mehreren, mit denen die Friedhofsverwaltungen befasst sind.
Die obere Denkmalbehörde, die ist beim Landschaftsverband. Wir hatten dann in 2013...
Und das gilt auch für Manfred Kaune, den Leiter des Grünflächenamtes der Stadt und damit sozusagen der Herr über alle Friedhöfe. Ihn treffe ich in seinem Büro im 13. Stockwerk des Stadthauses im Stadtteil Deutz. Und der auf die kritischen Äußerungen angesprochen einräumt:
Vielleicht machen wir zu wenig Werbung dafür, das kann sein. Wir wollen im nächsten Jahr eine große Aktion dazu machen mit einem entsprechenden Fallblatt und Veranstaltungen. Und das nochmal mehr bewerben. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass natürlich damit schon auch einige Pflichten verbunden sind und auch bei größter Werbung wahrscheinlich auch nicht so viele bereit und in der Lage sind, diese Instandsetzung von denkmalgeschützten Grabanlagen vorzunehmen.
In dem geplanten Faltblatt wird es auch konkrete Beispiele geben. Und ebenso will man eine öffentliche Veranstaltung planen, gemeinsam mit dem Denkmalschutz, in der Absicht, das Thema Grabpatenschaft stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.
Also wir werden in diesem Jahr tatsächlich jetzt seit 6 Jahren die höchste Anzahl von Patenschaften vergeben, nämlich wahrscheinlich 24. 2 sind da noch ein bisschen im Gespräch. Und man geht davon aus, dass vielleicht 3-mal so viele Interessenten kommen, die das mal gehört haben, die sich informieren, von denen man vielleicht nachher nichts mehr hört. Aber wir sind eigentlich froh, dass wir in diesem Jahr wieder etwas mehr haben. Wenn wir im nächsten Jahr die Aktion machen, hoffe ich natürlich, dass wir noch mehr Paten gewinnen, die ehrenamtlich sich darum eben kümmern, dass eine solche Grabanlage erhalten bleibt.
Und Sie selbst, haben Sie auch schon eins ausgeguckt? Nein. Schon eins reserviert?
Nein, ich habe keine Patenschaft übernommen.
Weil Sie lieber was Neues auf Ihrem Grab haben wollen oder sich damit gar nicht befassen wollen?
Also ich denke, das ist sehr persönlich und geht ja auch ein bisschen ins Private. Also ich würde nicht unbedingt, wenn wir so privat bleiben, Wert darauf legen, in einer besonders gestalteten Grabanlage nachher bestattet zu werden.
Alte historische Friedhöfe nicht dem Verfall preiszugeben, ihren kulturhistorischen Wert zu bewahren, dem dient unter anderem auch die Arbeit, das Engagement von Barbara Leisner, die ich in ihrem Wohnort, einem kleinen Dorf, eine Zugstunde nördlich von Hamburg besucht habe.
Wir haben den zweiten Band, das ist die Archäologie, ne? Glaube ich. Ja, Archäologie. Band 3
Es sind Bände des großen Lexikons der Bestattungs- und Friedhofskultur, die Barbara Leisner hier aus dem Regal in ihrem Arbeitszimmer hervorholt. Daran hat sie mitgewirkt und auch im Laufe der Jahrzehnte viele Beiträge zu den Themen Friedhof, Tod, Trauer veröffentlicht. Sie ist Kulturwissenschaftlerin. Ihr Friedhofsengagement, wenn man es so nennen will, begann vor knapp 40 Jahren mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, nämlich die Grabmale auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu inventarisieren. Wer, wenn nicht Sie, könnte eine Antwort haben auf die Frage, was denn nun ein Grabstein aufweisen muss, um als denkmalwürdig zu gelten?
Ach, das ist nicht so leicht. Sie haben natürlich diese Idee der Kunst auf dem Friedhof oder das, was man früher als Kitsch bezeichnete, also der Grabmalplastiken. Die werden heute ganz allgemein als denkmalwürdig angesehen.
Also Engel und
Engel,
was noch?
Trauernde. Also zu Engeln gehören die Trauernden, weil die Trauernden sind manchmal mit Flügeln und manchmal ohne Flügel, je nachdem. Sie haben Pilger oder alle möglichen Figuren auf dem Friedhof. Und das ist das eine. Und das andere ist aber dann doch dieses Interesse auch für die Grabmale einfacherer Leute, die ihre Gräber ja auch geschmückt haben wollten. Und die manchmal auch sehr individuell geschmückt haben, was man behauptet, dass das erst heute der Fall ist. Aber tatsächlich kann man das erkennen, dass auch früher Menschen sich was ausgesucht haben, was sie speziell auf ihrem Grabmal haben wollten. Und das sind, ich würde sagen, kulturhistorisch erhaltenswerte Gräber. Also Grabmale.
Wie weit es in die Vergangenheit zurückreicht, dass die Menschen den Ort, auf dem sie ihre Toten begruben, mit einem Stein versehen haben, das weiß auch Friedhofsexpertin Barbara Leisner so genau nicht zu sagen. Zunächst waren es Kirchhöfe, dann wurden es Friedhöfe, nicht unwesentlich daran beteiligt, Martin Luther. Barbara Leisner verweist auf eine Schrift von ihm, weniger bekannt, mit dem Titel »Worauf man mit Andacht stehen und gehen kann«.
Mit der Reformation beginnt, dass das Friedhöfe ein Stück verlegt werden. Anfangs waren auch Pestfriedhöfe außerhalb der Stadt, weil man eben sich befürchtet hat. Das ist ja schon auch im 15. Jahrhundert. Aber auf die hat man möglichst dann nicht die Toten gebracht, wenn die Pest vorbei war. Und mit Martin Luther richten einzelne reformierte Städte ihre Friedhöfe neu an außerhalb der Stadt und befolgen sozusagen seine Ideen. Und damit fängt eigentlich auch der Friedhof an. Tatsächlich hat es aber lange gedauert, weil die Menschen mit ihren Toten, die gehen nicht so schnell woanders hin. Also es hat lange gedauert, es gab immer noch Friedhöfe, Kirchhöfe um die Kirchen herum, auch heute noch.
Gibt es heute auch
ja,
noch,
genau.
In Bayern, aber nicht nur dort.
Ja, also hier, aber auch bei uns hier in Norddeutschland liegen durchaus noch Friedhöfe um die Kirchen herum.
Und dort sind oft auch Gräber, auf denen keine Steine stehen, sondern gusseiserne Kreuze zum Beispiel.
Ja, das ist eine Mode aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, wo es immer mehr aufkam. Eben diese gusseisernen Kreuze waren relativ preiswert, weil sie ja in Mengen gegossen werden konnten. Und ich habe gerade einen Text gelesen, wo der Schriftsteller schreibt, die einfachen Leute stellen ja wenigstens ein Holzkreuz für ihre Kinder. Also sie wollen das Grab bezeichnen, die sich etwas mehr leisten wollen und können, die stellen das Eisenkreuz auf. Und wer dann noch mehr Geld hat und seine Familie eben über lange Zeit behalten will, der stellt ein marmornes Grabmal auf oder ein größeres Grabmal.
Also die Bestattung.
Das ist Goethe übrigens in den Wahlverwandtschaften, fällt mir gerade ein.
Also die Bestattung, eine Frage des Geldes und auch eine Frage der Mode?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also unbedingt eine Frage des Geldes, weil sich, je nachdem, in welchen Zeitraum sie gehen, sich natürlich immer nur die wohlhabenden Steine leisten konnten. Eine Frage der Mode auch, weil das, was man aufstellt, dem geschuldet ist, was die Zeit gut findet. Also es ist mit allen Sachen, ne? Ob sie ihre Wohnung einrichten oder ob sie sich kleiden. Sie müssen das nehmen, was die Zeit gut findet. Und das ist dann im 19. Jahrhundert, wird es dann eben so, dass eine ganze Menge technisch mehr möglich ist, dass Steine also von woanders her gebracht werden können, wie dieser schwarz-schwedische Granit, weil die Eisenbahnen sich entwickeln. Und es gibt Ende des 19. Jahrhunderts oder ab Mitte des 19. Jahrhunderts einfach mehr Künstler, mehr Bildhauer, die wollen auch Aufträge. Und deswegen gibt es dann auch immer mehr Plastiken. Und dann kommt noch die Entwicklung der Galvanoplastik dazu. Das ist eine technische Möglichkeit, Plastiken so herzustellen, dass sie wenig Bronze verbrauchen, aber aussehen wie Bronze. Und die können seriell hergestellt werden, diese Plastiken. Und die stehen eben auf den Friedhöfen des 19. Jahrhunderts auch.
Und heute kommen die Steine aus Indien.
Heute kommen die Steine aus Indien und China. Und manchmal können Sie an den Steinen draußen sehen, dass die in China gemacht worden sind, weil es im Internet Katalog gibt, welche Art von Steinen Sie aus China haben können. Wobei die Chinesen ganz gerne kopieren, was an berühmten Steinen in Europa vorhanden ist. Also auch Plastiken. Es gibt eine berühmte Plastik auf dem Friedhof in Rom, auf dem protestantischen Friedhof in Rom, einer jungen Frau, die sich so ganz weit über einen Stein lehnt. Und die ist auch im 19. Jahrhundert schon nachgemacht worden, aber jetzt können Sie sie auch aus China bestellen.
Aber so weit ist es noch nicht, dass in China die Steine der historischen Grabmale imitiert und nachgebildet werden?
Doch. Genau das. Genau dieses historische Grabmal wird von den Chinesen neu in Marmor verkauft.
Drifted snow, his eyes as flame. Ah, here said he, thou the holy maiden Mary, most highly favored lady, Gloria, Gloria. For none a blessed mother thou shalt be. All generations, Lord, and honor thee. Thy son shall be Emmanuel, by sins foretold, most highly favored lady, Gloria,
Grabmalportal sind eher so allgemeine Informationen über Grabmale zu sehen. Und dann haben wir noch eine Seite gute Grabmale, da sind ganz viele Grabmale aufgelistet. Da haben sogar die Steinmetze sich bereit erklärt, auch Preise anzugeben. Und dann kann man sich mal anschauen, was alles so möglich ist auf dem Markt.
In seinem Computer hat Alexander Hellbach das Grabmalportal aufgerufen, eine Seite im Internet, erstellt von der Institution, deren Sprecher er ist, Aeternitas, Verbraucherinitiative Bestattungskultur mit Sitz in Königswinter südlich von Bonn.
Kann man sich die ganzen Grabmale ansehen. Gibt es ganz günstige Grabmale für wenige hundert Euro. Es gibt auch Grabmale für viele tausend Euro. Und da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Und also wer wirklich da Interesse dran hat, sollte zum Steinmetz gehen, sich persönlich beraten lassen. Und da haben die Steinmetz auch viele Ideen.
Nennen Sie mal Beispiele, was Sie da sehen.
Ja, also wir sehen hier Kreuze aus Metall. Wir sehen hier würfelförmige Steine, die auf den ersten Blick gar nicht aussehen wie ein Grabmal. Werden sogar Grabmöbel genannt. Man kann die sich vorher noch in den Garten stellen oder ins Wohnzimmer sogar zum Sitzen, später aufs Grab stellen. Wir sehen hier Elemente aus Glas und Metall zusammen als Grabmal. Hier wird auch wieder Metall verarbeitet. Wir sehen Glaskugeln auf einem Grabmal. Oder sogar hier, das ist natürlich sehr speziell, den Spruch, guck nicht so doof, ich leg jetzt auch lieber am Strand auf einem Grabmal. Also da ist wirklich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
2.350 Euro.
Das mag jetzt erstmal viel Geld sein, aber Sie kriegen natürlich dafür von einem Steinmetz ein persönlich gearbeitetes Grabmal, was dann eigentlich nicht wirklich teuer ist.
Und das sind hier Grabmale, die in Gebrauch sind?
Zum Teil sind die in Gebrauch, zum Teil sind das Entwürfe, aber ist beides. Also Sie können das dann so ähnlich machen lassen, wie es schon mal aufgestellt wurde. Oder Sie können sagen, der Entwurf gefällt mir, können Sie das noch ein bisschen abändern. Also Sie können eigentlich beim Steinmetz ja alles, was Sie wünschen, kann der eigentlich umsetzen. Klar, Sie können natürlich auch sich für Massenware entscheiden. Das gibt es auch Importeure, die die Grabmale aus Indien importieren. Die sehen dann fast alle gleich aus, auch nicht besonders interessant, aber vielleicht ist das auch der Geschmack des einen oder anderen.
Den Menschen die Möglichkeit lassen, sich individuell auszudrücken, auch auf dem eigenen Grab. Das ist die grundsätzliche Position von Aeternitas, Individualität, die natürlich eher die Grabsteine betrifft, die neu geschaffen werden und die für eine Verbraucherorganisation wie Aeternitas eher eine Rolle spielen als die denkmalgeschützten Objekte.
Ich muss ehrlich sagen, das Thema Grabmalpatenschaften ist bei uns eher ein Randthema. Es gibt wenig Anfragen dazu, aber wir wollen ja auch die Friedhofskultur fördern. Und dazu gehört eben auch, alte Grabmale zu bewahren. Und insofern finden wir das Thema schon sehr spannend.
Gibt es da aus Sicht einer Verbraucherinitiative Kriterien, die Sie Interessenten an die Hand geben können, worauf sie achten müssen, wenn sie sich für ein solch historisches altes Grabmal interessieren?
Ja, die Leute, die sich dafür interessieren, sollten natürlich auch über die Kosten nachdenken, also wenn sie die Grabmale restaurieren, erhalten. Aber sie haben natürlich dann am Ende auch eine sehr schöne Grabstätte.
Und Sie können den Leuten auch an die Hand geben, worauf sie beim Material, beim Zustand des Grabmals vielleicht achten können?
Ja, beim Zustand des Grabmals muss man natürlich auch einen Fachmann konsultieren. Das, glaube ich, würde den Laien überfordern, da genaue Aussagen zu treffen, ob es mit einer kleinen Restauration getan ist oder ob da größere Maßnahmen notwendig sind. Also da sollte man auf jeden Fall einen Steinmetz mit ins Boot holen.
Können Sie verstehen, dass Menschen sich für solche alten Grabmale interessieren, als Möglichkeit, sich selber auch dort bestatten zu lassen, angesichts der Vielfalt an zeitgenössischen modernen Grabsteinen?
Ja, gerade die alten Grabmale sind ja auf vielen Friedhöfen die Bezugspunkte, wo Menschen sagen, hier den Ort mag ich, den finde ich schön, der beeindruckt mich, das ist eine historische Bedeutung auch. Und insofern habe ich großes Verständnis dafür, dass jemand sich bei einem solchen Grabmal beisetzen lassen will. Und neu wird sowas ja kaum noch hergestellt.
Aber Sie raten eher dazu, sich für ein neues Grabmal zu entscheiden?
Also ich rate dazu, sich das gut zu überlegen. Ein neues Grabmal ist natürlich mit weniger Aufwand, mit weniger Kosten verbunden, aber natürlich auch mit weniger Liebhaberwert. Also wer wirklich Interesse hat an diesen historischen Grabmalen, sollte sich bei der Friedhofsverwaltung nach erkundigen.
Und um dieses Interesse zu unterstützen, hat sich Aeternitas auch einmal beim Thema Grabpatenschaften engagiert, allerdings mit wenig Erfolg.
Wir hatten mal die Idee vor einigen Jahren, dass wir eine Internetseite an den Start bringen, wo Friedhofsverwaltungen in ganz Deutschland ihre Patenschaftsgräber einstellen können, also die noch frei sind. Und dass die interessierten Menschen sich dort informieren können, wo finde ich solche Grabmalpatenschaftsgräber, wo kann ich da weitere Informationen kriegen, wo wird das überhaupt angeboten. Und leider war die Resonanz sehr, sehr gering bei den Friedhofsverwaltungen. Also wir hatten den Eindruck, das war vielen zu viel Arbeit, zu viel Mühe, sich darum zu kümmern, die Bilder hochzuladen, kurze Texte einzustellen. Also es scheint auch unserer Meinung nach bei Friedhofsverwaltungen auch eher ein Randthema zu sein.
Also werden Sie das nicht weiter verfolgen?
Das würde ich nicht sagen. Also es kann gut sein, dass wir da in ein paar Jahren das nochmal aufgreifen. Also das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was sich so in der Öffentlichkeit tut, ob man das Gefühl hat, das Interesse wird wieder größer. Aber grundsätzlich ist es natürlich schön, dass diese alten Grabmale erhalten werden. Und wenn wir dazu was beitragen könnten, wäre das uns natürlich auch sehr willkommen.
Grabpatenschaften, letzte Ruhe an historischer Stätte. Das war heute unser Thema in der Sendung Wochenendjournal. Hier verabschiedet sich Wolf Rentschke. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Euer Glas.